So, wir haben bei dem ganzen Thema Reich Gottes schon einige Stationen hinter uns. Das ist jetzt die 5. Botschaft und die letzte kommt dann irgendwie Anfang Dezember. Dann ist es nochmal schnell durchgeht, um das in Erinnerung rufen. Wir haben so mal das Fenster aufgetan und mal reingeschaut, um was geht es eigentlich im Reich Gottes alles. Und wenn wir den einschalten, so. Dann über Gemeinschaft. Wie sieht Jesus, wie skizziert uns die Bibel eine Gemeinschaft im Reich Gottes? Dann über Vergebung, über Dienen im Reich Gottes und heute geht es um Wachstum im Reich Gottes. Der John Wimber, er hat in dem Büchlein, meine Serie, die richtet sich nach diesen Büchlein, da, was ich jetzt mit Wachstum überschrieben habe, heisst eigentlich Leben im Reich Gottes. Er beschreibt ganz am Anfang so verschiedene Phasen von seinem Glaubensleben und was ihm wichtig geworden ist. Und er hat gesagt, in einer ersten Phase, als er zum Glauben kam, ist die ersten 2 Jahre, da hatte er einen super Mentor gehabt. Der war voll gut getroffen. Er hat gelernt, durch den Mentor voll und ganz für Gott zu leben, das Leben im Glauben und ein lebendiges Beispiel für die Welt, die wirklich eine Lösung braucht. Nach diesen 2 Jahren ist sein Mentor davongezügelt. Und dann ist er in eine neue Phase gekommen. Und er sagt, in dieser Zeit hat es so eine Geistesströmung gegeben, wo man gerechnet hat, ich bekehre mich und dann warte ich auf die Entrückung. Und das ist so omnipräsent gewesen, das Thema, dass er wirklich dann gesagt hat, er hat ein paar Wochen gewartet. Die haben wirklich damit gerechnet, nächst, übernächst oder noch ein bisschen später werde ich entrückt. Ich glaube, das ist bei uns nicht das Thema, gell? So, was ist unsere Geistesströmung? Ich denke, ich finde, wir sind schon gut. Ja, was soll ich jetzt das sagen? Ist es vielleicht bei uns so, dass wir denken, ja, Jesus kommt noch lange nicht? Er ist schon lange nicht gekommen, gell? Wer sagt denn, dass er jetzt bald kommen könnte? Ich weiss gar nicht, mit was für einer Erwartung oder mit was für einer Hoffnung, dass wir unterwegs sind. Aber in dieser zweiten Phase von ihm war das mega stark. Die Entrückung findet in jedem Moment statt. Oder? Nach ein paar Wochen warten, hat er gemerkt, hey, ich sollte eigentlich in dieser Zeit, in der ich warte, etwas tun. Das war Phase 3. Und er hat gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich in dieser Zwischenzeit geistlich wachse. Das ist, er fand, das ist wirklich das Wichtigste. Und dass ich ins Ebenbild von Jesus verwandelt werde. Das hat er so dann plötzlich auf dem Herz gehabt. Und es gibt ein ganz gutes Wort, das habe ich am Anfang vom Gottesdienst schon vorgelesen, wo der Paulus den Galaten schreibt und sagt, hey, meine Kinder, es ist mir, wie wenn ich euch ein zweites Mal auf die Welt bringen müsste. Ich habe nochmal richtig Geburtswehen. Und ich kann mir sagen, ja, was soll denn geboren werden? Gell? Wenn man Geburtswehen hat, irgendwann wird etwas geboren. Und dann sagt der Paulus, geboren werden soll, dass ich immer mehr ins Ebenbild von Jesus hineinwachse. Oder dass Jesus in mir immer mehr Gestalt annimmt. Und im Hebräer, um das noch ein bisschen, wenn ich jetzt, das ist eine kurze Aussage, kann ich nicht schalten. Danke. Wieso habe ich nicht können schalten? So. Okay. Der Autor vom Hebräerbrief tut das ein bisschen ausführen, was vorher der Paulus schon geschrieben hat. Er sagt zu den Lesern von seinem Brief, eigentlich hätten wir euch noch sehr viel zu sagen. Allerdings wird es schwierig, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt feste Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wachstum im Reich Gottes, reif werden. Ich habe gestern gedacht, ich mag mich gar nicht erinnern, ob ich jemals eine Botschaft zu dem gehört habe oder ein Buch zu dem gelesen habe, wie man ein reifer Christ wird. Bis heute Morgen. Dann in meiner Bibliothek eins gefunden. Von 1985. Ein Kommentar zum Epheserbrief und unter wie wir als Christen reifen werden. Okay. Was ist ein reifer Mensch? Jetzt mal abgesehen davon, dass jemand gläubig ist. Was ist ein reifer Mensch? Vielleicht habt ihr das auch schon gehört, dass zwei Erwachsene miteinander reden und sagt, der sagt zum anderen, dass jemand, jetzt muss ich mal schnell schauen, wie habe ich das formuliert? Also, dass jemand für sein Alter sehr reif ist. Oder? Das ist so ein Spruch. Der Bub oder das Mädchen, es ist für sein Alter sehr reif. Das heisst, es hebt sich ab von den Gleichaltrigen. Und die Frage ist nachher schon, wie muss man denn das beziffern? Was ist denn an dem Kind, das reifer ist, wie das Alter eigentlich zulässt, was ist denn das genau? Und vielleicht finden wir eine Antwort darauf, wenn wir schauen, was unreif sein bedeutet. Die Definition für unreif, die ist nicht von mir, die habe ich natürlich abgekupfert. Unreif bedeutet noch nicht voll entwickelt. Oder ein unreifer Mensch verhält sich kindisch oder hat nicht genug Erfahrung oder Einsicht, die man braucht fürs Leben. Also umgekehrt könnte man sagen, jemand, der seinem Alter voraus ist, der hat mehr Erfahrung wie andere, mehr Einsicht und ist vielleicht auch nicht mehr so kindisch. Was ist denn ein reifer Jesus-Nachfolger? Ich würde sagen, die kürzeste Definition ist wahrscheinlich, wenn Geistesgaben und Geistesfrüchte in eine Balance kommen. Wenn das deckungsgleich wird. Also Werkzeug einerseits und Charakter, wenn das zusammenfließt. Das macht eine reife Persönlichkeit aus. Und wir finden die Sachen auch zum Beispiel einstellt zu den ganzen Gabengeschichten Römer 12, 6 bis 8 oder zu den Geistesfrüchten Galater 5, 22. Und ich bin eigentlich immer wieder erstaunt gewesen, wie schnell, dass Gott manchmal Menschen, die sich frisch für Jesus entschieden haben, Geistesgaben gibt. Das hat mich immer wieder erstaunt. Und ich habe einmal für mich gedacht, Herr, das ist so unvernünftig. Das sollte man einfach nicht machen. Oder Geistesgaben und Charakter, das sollte doch miteinander wachsen. Wieso unverantwortlich? Weil der Umgang mit Gaben muss gelehrt werden. Und dort spielt unsere Reife und unser Charakter eine enorm grosse Rolle. John Nimmer hat einmal gesagt, er hat zum Beispiel lange eine Abneigung wegen Sprachengebet. Weil alle Leute, die er kennt hat, die Sprachengebet haben, die haben ihn einfach als Personen abgeschreckt. Oder das wäre so ein Beispiel. Also der Umgang mit Gaben muss gelernt werden und der Charakter spielt eine enorme Rolle. Und die Reifung zu einem Jesus-mäßigen Charakter, das braucht einfach Zeit. Das braucht Zeit. Ich meine, wir haben jetzt auch Erntezeit und wir haben zum Beispiel einen Äpfelbaum. Und wenn ich jetzt schaue, am Frühling blüht bis jetzt Wurmobst am Baum hängt, das ist eine recht lange Zeit. Wie ist das Verhältnis von Gaben und Charakter vielleicht auch noch zu verstehen? John Wimmer bringt ein cooles Beispiel. Er sagt, was eigentlich der Schmuck für einen Körper ist, das sind Geistesgaben für den Charakter. Also was der Schmuck an einem schönen oder gepflegten Körper ist oder an einem gepflegten Mensch, das sind Gaben an einem gereiften Charakter. Und er sagt, dass eigentlich Gaben den Charakter verschönern. Und verstärken. Und er hat ein Beispiel von der Mathematik. Er sagt, wenn du 5 mit 0 multiplizierst oder irgendeine andere Zahl, es gibt immer 0. Oder? Und er hat gesagt, so ist es ähnlich mit Gaben und Charakter. Wenn du ganz starke Geistesgaben hast, aber dein Charakter ist jetzt 0 bei diesem Beispiel, kommt einfach 0 raus. Kommt 0 raus. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere Aufmerksamkeit und vielleicht gerade wir, wo wir sagen, wir sind Charismatiker, und Geistesgaben und so Sachen wichtig sind und bedeutsam sind, dass wir uns immer wieder auf die Frucht fokussieren und sagen, hey, wie steht es um meine Reife? Reift da überhaupt etwas an? Und dass es keine Abkürzung gibt, ich habe gesagt, hey, man kann das nicht abkürzen. Also der Reifeprozess, man kann den nicht abkürzen. Oder bei den Früchten könnte man den vielleicht je nachdem beschleunigen, aber es braucht alles Zeit. Und er bringt zwei wirklich gute Beispiele. Er hat dann gesagt, die einen meinen wirklich, dass man mit dem Zauberstab vom Gebet herumfuchteln kann und dann wird man schnell reif. Also könnt ihr für mich beten, dass ich schnell reif werde, oder? Oder Handauflegung, oder wenn wir das Murmeln von der richtigen Formel, dass so Sachen uns ziemlich schnell in Superheilige verwandeln, die über allen Problemen dieser Welt stehen und über unseren eigenen. Und er hat gesagt, andere suchen Methoden. Du brauchst nur die richtige geistliche Übung, damit du viel schneller reif wirst. Und es kann tatsächlich sein, dass so Übungen einem helfen. Aber diese Art von Beschleunigen, wenn wir denken, dass das Beschleunigen sind, die uns schneller reifeln werden, werden wir am Schluss wahrscheinlich einfach enttäuscht sein. Es braucht einfach Zeit. Es braucht wirklich Zeit. Und er bringt so ein paar Schlüsselelemente, Sachen, die seiner Meinung nach wesentlich sind, wenn es um Reife geht oder um den Reifeprozess. Wir kennen so Sachen natürlich auch aus der Natur, aber er sagt, das Erste, und wieso verwundert uns das nicht unbedingt, das ist eigentlich Bekehrung. Oder? Das ist, wenn wir uns von uns abwenden zu Jesus und zum Vater hinwenden. Er hat gesagt, hey, wir müssen in das Reich Gottes hineingepflanzt werden, mit dem fängt alles an, wir müssen verwurzelt sein in der Liebe von Jesus. Wir müssen in den Boden in eine tiefe Wurzel schlagen. Und das ist ähnlich, wie wenn ein Baby auf die Welt kommt, es gibt ein Klappfußvögel und es brüllt, oder? Also, das ist einfach der Start. Und ohne das läuft nichts. Also, ich denke, die ganzen, unsere Bücherläden und das Internet ist voll mit Sachen, wie du ein besserer Mensch kannst werden. Und vieles ist der Bibel abgekupfert und vieles ist auch sehr gut. Aber ich glaube, das, wenn sich jemand für Jesus entscheidet, das läutet nochmal eine ganz andere Dimension ein. Es geht ums Reich Gottes. Und da möchte ich euch auch immer wieder fragen und sagen, hey, ja, wie ist das? Hast du den Geburtsschrei gehabt? Hat es mal so eine Hinwendung gegeben zu Jesus? Und wenn du unsicher bist, wieso bist du unsicher? Wenn du nicht genau weißt, ob das mal passiert ist, wie kommst du zur Sicherheit? Dann kannst du mit irgendjemandem über das auch reden. Aber das ist ganz wichtig, zu wissen, wann bin ich auf die Welt gekommen? Wann bin ich im Reich Gottes geboren worden? Und das Zweite sagt er, und das verwundert eigentlich auch nicht, er hat gesagt, das Schlüsselelement, das ist wirklich unser Umgang mit Gott. Und mich denkt, das ist etwas, was wir jetzt hier bei uns in Vineyard auch noch recht viel hören. Wenn ich jetzt gerade wieder an die Zeugnissachen denke, oder? Wie gestaltet sich unsere Beziehung mit unserem Gott? Wie ist unser Umgang mit Gott? Und er bringt dort vier Sachen, die seiner Meinung nach wichtig sind. Er erwähnt vier Sachen. Das Erste war, er hat gesagt, hey, die Anbetung. In der Anbetung fokussieren wir uns bestenfalls auf Gott, wenn wir mit den Gedanken wirklich auch dabei sind, oder? Also ich kenne das ja auch. Das Maul singt Lieder und du bist gedanklich noch jemand anders, oder? Kennen Sie das auch? Das ist eigentlich unglaublich, dass man das kann. Also Anbetung fokussiert uns auf Gott. Wir schauen den Weg von uns und er sagt, hey, das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Reifemittel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie sieht das auch im Alltag denn aus? Also in meinem Alltag habe ich Anbetungszeiten? Und da meine ich jetzt nicht nur Lieder singen, sondern, sag es jetzt mal ganz, wo tue ich Gott huldigen? Wo tue ich Gott huldigen? Und auf was für eine Art mache ich das? Was ist mein Stil? Ist Anbetung in meinem Leben? Und etwas Nächstes, er hat gesagt, das ist immer noch beim Umgang mit Gott, hat er gesagt, das ist eigentlich das Gebet. Und dort sagt er, was wir alle auch schon wissen, eine Art von Gespräch mit Gott, wo man redet und auch hört. Also das ist wirklich ein Austausch, das ist eine lebendige Beziehung. Oder? Und auch dort, wir wissen alle, wir sind viel schneller im Reden wie im Hören. Und Hören will wirklich geübt sein. Und darum ist das etwas über all die Jahrzehnte, die es uns als Vineyard gibt, wo das irgendwo immer wieder auftaucht, sei es mit einem Kuss oder was auch immer. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie kann ich von ihm etwas vernehmen? Also das tägliche Gespräch mit Gott, das Nachfragen, also sagen, Jesus, was hast denn du vor? Wie Carola das erzählt hat. Und ich finde es wahnsinnig toll, wie Gott dir dort eine Antwort gegeben hat. Er hat gesagt, hey, schau einfach mal aufs Gute. Hey, fang mal das Gute an von feiern. Und glaub mir, dort raus entsteht wirklich auch eine Anbetung, wenn wir im Guten nachdenken. Ohne Zweifel. Umgang mit Gott durch Bibelstudium. Und das habe ich noch interessant gedacht. Wir würden vielleicht auch schreiben, Bibel lesen. Oder? Und wahrscheinlich machen die meisten von uns das, Bibel lesen. Wie auch immer. Aber Bibelstudium, das ist eigentlich nochmal etwas anderes, oder? Sind ihr mit mir einverstanden? Bibel lesen, da tun wir so grossflächig drüber gehen. Bibelstudium ist, man tut sich wie vertiefen. Und wenn wir in der Erkenntnis von dem, was die Bibel uns erzählt, wenn wir dort hinein wachsen, werden wir auch in der Beziehung zu Jesus wachsen. Wir werden vieles erfahren über Gott, über den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, wo wir nicht prophetisch überkommen müssen, sondern wo feststeht seit 2000-3000 Jahren. Also in dem Buch hinein Gott entdecken und Gott finden. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir uns immer wieder auch beugen vor dem, was das Wort uns erzählt, dass das Auswirkungen wird haben gegen aussen. Spürbar. Und zuletzt ist Leben in Gemeinschaft, immer noch im Umgang mit Gott. Leben in Gemeinschaft, das war ja auch ein Teil von dieser Serie. Ihr könnt ja auch den Podcast nochmal anhören. Aber dass Gott beschlossen hat, dass er uns reifen lassen will in Beziehungen mit anderen. Und da gibt es Ausnahmen, wie zum Beispiel Einsiedler und so. Okay. Aber ihr wisst selber, wie herausfordernd das ist, oder? Wenn du dich auf enge Beziehungen einlässt. Wenn du vielleicht mit Leuten zusammengestellt wirst, in einer Dienstgruppe, die jetzt nicht gerade deine Chemie haben. Das sind die Chancen, die Gott uns bietet. Lernen zu vergeben, lernen barmherzig zu sein. Und darum Gemeinschaft, dass Gott Gemeinschaft braucht, um uns auch verändern und in das hineinbringen. Das zweite Schlüsselelement war Umgang mit Gott. Weiter sagt er, das ist einfach der Gehorsam. Und Gehorsam führt wie auch nichts vorbei. Im 1. Samuel 15, da gibt es so ein ganz kurzes Sätzchen, wo Gott sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam ist besser als Opfer. Manchmal würden wir lieber ein Opfer bringen, anstatt folgen. Das ist manchmal einfacher. Lieber ein Kerzchen anzünden, ein bisschen mehr Geld spenden oder was auch immer so deine Art von Opfer ist, anstatt wirklich folgen. Weil folgen uns manchmal einfach viel mehr abverlangt. Und da erzählt er eine ganz tolle Geschichte auch. Nein, die kommt später. Oder doch? Nein, das ist noch etwas anderes. Was mir in dem Zusammenhang zu sehen ist, es gibt wirklich so Phasen, wie der John Wimber das erlebt mit der Entrückung. Oder? Wir können euch erinnern an die Bändel WWW. WWW, ja genau. WWW. WWJW, genau. Okay, gut. Genau das meine ich. Damals habe ich das Gefühl, die ganze Welt trägt das Bändel. Und ihr wisst ja selber, es gibt manchmal wirklich unter uns Christen einfach so Hypes, oder? Irgendetwas ist völlig in, im besten Fall sogar geistgewirkt. Und dann vergeht es einfach wieder. Und manchmal würde ich gerne eine Umfrage machen für alle die so Bändchen angegeben haben und es wirklich gut gemeint haben. Das ist überhaupt keine Frage. Das bezweifle ich in keiner Art und Weise. Aber wie viele von denen haben das wirklich etablieren können? Was würde Jesus tun, oder? Und dann will ich das auch tun. Was würde Jesus tun? Und wenn Jesus sagt etwas, dann geht es darum, dass du das befolgst. Und Die Lucia, die hat letztens in ihrer Firma eine mega Herausforderung gehabt. Ich habe dich gar nicht gefragt, sie zu erzählen, aber ich sage auch fast nichts. Wirklich eine mega Herausforderung. Und was mir gefallen hat, uns sind jene unchristlichen Antworten zu Sinn gekommen, wie wir auf so etwas reagieren können, einer Person gegenüber. Das ist nur so geflossen. Dann könnte man das sagen und dann könnte man das sagen und so. Und es war wirklich so ein Ringen gewesen, Jesus, was würdest du tun? Wie könnten wir Jesus-mäßig da drinnen stehen? Und dann haben wir gemerkt, hey, das ist wirklich eine Herausforderung. Weil am liebsten würdest du jemanden meist auf den Latz hauen manchmal und sei es nur verbal. Und dann merkst du, okay, das ist nicht Jesus-mäßig. Also Jesus, wie? Und darf es mich etwas kosten? Darf es mich etwas kosten, nicht aus dem Bauch raus zu reagieren? Bin ich bereit, einen Preis zu zahlen? Also Gehorsam, irgendwo habe ich mir da eine Notiz gemacht. Jetzt müssen wir mal schnell schauen. Moment mal, da nimmt mich jetzt doch noch Wunder. Jupp. Genau. Okay, ich wollte es später bringen, aber es passt auch gut rein. John Wimber ist ein Herrlicher in seiner Art, gell? Er sagt, das Prinzip vom Gehorsam habe ich gerade kürzlich gelernt. Er und seine Frau, also Gott hat zu ihm und zu seiner Frau geredet, dass sie in Zukunft mehr Zeit sollen dazu brauchen sollen, um für die Gemeinden zu beten, wo Gott ihnen anvertraut hat, verschiedene Gemeinden. Regelmäßig leidenschaftlich Fürbitte tun. Und dann hat er gesagt, die ersten Monate waren fantastisch. Jeden Morgen standen wir früh auf und begegneten Gott. Es war aufregend. Ich begann, den Verdacht zu hegen, dass ich einer der besten Beter im ganzen Leib Christi bin. Später wurde es zunehmend zu einer Plackerei. Später. Ich hatte Schwierigkeiten, rechtzeitig aufzustehen. Und wenn ich aufgestanden bin, fällt es mir schwer, wach zu bleiben. In mir scheint etwas zu schreien, das ist doch ein Blödsinn. Gott ist wahrscheinlich auch noch nicht wach. Warum quäle ich mich jeden Morgen aus dem Bett? Manchmal fällt es mir so schwer, dass ich nur da sitze und Kaffee auf meinem Bart kleckere. Wenn ich auf Methoden setzen würde, um mein geistliches Leben voranzubringen, hätte ich diese Übungen schon längst aufgegeben. Aber ich weiß, ich muss das Morgengebet fortführen. Warum? Gott hat es mir gesagt. Wir gehen zum nächsten Schlüsselelement noch. Das sind eigentlich Prüfungen. Das finde ich, das ist jetzt nicht so ein süffiges Thema. Aber er sagt, Prüfungen oder Test, das ist ein wesentlicher Bestandteil, um unseren Charakter reifen zu lassen. Und der Jakobus schreibt da in seinem Brief, im Kapitel 1, Vers 2, sagt er, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Das ist ja voll gegen alles, was wir gerne haben, oder? Also, wenn ihr Prüfungen habt, freut euch. Das ist so aus einer anderen Welt. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt er Standhaftigkeit hervor. Und wir lesen in den Sprüchen oder in den Psalmen, dass das Gott wichtig ist, dass man manchmal das Herz prüft. Gell? Und es gibt ja eine Prüfungsanstalt. Ich weiß früher nicht, das AMP gesagt oder heisst das immer noch so. Also eine Institution oder ein Betrieb, wo Werkstoff prüft. Oder ich habe schon mal gesehen, dass das Handy prüft haben. Das so aufgelegt und dann mit einem Bolzen da runtergedrückt und will schauen, wie lange das Gott bis verbricht. Oder? Also Gott muss ab und zu auch so einen Test bringen, weil er will wissen, wie es um unser Herz steht. Und dann sagt Jakobus, und durch Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Das heisst, zur Reife kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Also die Tatsache ist, dass auch jeder Mensch durch Leiden geht, auch wir Christen. Die letzte Serie, die letzte Botschaft dieser Serie ist Leiden im Reich Gottes. Da bin ich selber mega gespannt. Und das ist wirklich ein sehr anspruchsvolles Thema. Aber ich glaube, wenn wir nur schon sagen können, Leiden gehört zum Leben. Ich glaube, da können wir uns schon von vielem befreien. Auch von dem krampfhaften, sage ich jetzt mal, ich muss immer Sieger sein, ich muss immer die Oberhand haben, es muss alles flutschen an meinem Glaubensleben, es muss immer gut gehen und ich stehe über allen Problemen. Aber wir werden tatsächlich durch Prüfungen und durch Erziehung von Gott in unserem Charakter geschult. Und das Entscheidende ist, dass wir versuchen, dort innen wirklich mit Jesus unterwegs zu sein. Also es ist nicht automatisch so, dass wenn Gott mal ein Gebirge zulässt in deinem Leben, oder vorhin haben wir gesungen, wenn dunkle Wolken aufziehen, im einen Lied, dass automatisch dann gerade reif wieder auswächst, sondern es hat mit unserer Haltung zu tun dort drin. Bin ich dann in dieser Zeit ganz nahe an Jesus? Spüre ich seine Hand? Und das Endziel, was ist eigentlich das Endziel? Wenn jetzt jemand würde sagen, hey, ich habe den obersten Greifenrad erreicht. Man kann mich jetzt pflücken. Jesus, kannst du mich jetzt entrücken? Ich habe alle Semester durchgelitten und durchgemacht und durchgekämpft. Und da gibt es ein Wort, das mir schon lange mega gefällt. Das ist aus dem 1. Timotheusbrief 1,5. Da heisst es, das Ziel von aller Verkündigung, das Ziel von aller Lehre, das Ziel von jeder Konferenz, das Ziel von jedem Buch, das du liest, das Ziel von jeder Predigt, das Ziel von jedem prophetischen Reden oder Gaben aktivieren, ist Liebe. Also alles, was wir anderen sagen, andere lehren oder alles, was wir unternehmen, sollte eigentlich am Schluss in Liebe hineingipfeln. Also nicht in einem grossen Kopf, sondern in Liebe. Und dass wir auch dort sollen Jesus nachahmen. Jesus hat für das einen unwahrscheinlichen Preis gezahlt. Und die Frage uns ist auch, wie weit geht unsere Liebe? Fällt es uns einfach zu lieben, solange es uns nichts kostet? Oder was ist, wenn mich Liebe etwas kostet? Tue ich dann auch noch lieben? Wenn ich etwas von mir muss hergeben muss, etwas, was mir vielleicht wichtig ist, den ich dann auch noch liebe. Und dass wir die Bereitschaft haben, auch wenn wir anderen dienen, dass wir vielleicht lernen einmal auf gewisse Vorlieben sogar von uns zu verzichten, einfach weil es um jemand anderen geht. Und dann könnte man sich schon fragen, okay, also jetzt das mit diesen Prüfungen und Arbeiten müssen wir auch noch. Bibelstudium müssen wir auch noch. Lohnt sich das alles, oder? Lohnt sich der ganze Aufwand? Und ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Das ist ja wieder der Jakobus, der das bringt, im 1. Kapitel 12. Da sagt er nochmal, glücklich ist der zu nennen, wo die Bewährungsprobe besteht und im Glauben fest bleibt. Gott wird ihn mit einem Siegeskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Was ist das Profil von einem reifen Christ? Ein Pneu hinterlässt im Schnee eine Spur. Der hat eine Auswirkung. Das Profil vom Pneu siehst du nachher im Schnee. Du siehst, was für ein Profil ist und auch wie tief das ist. Und die Frage ist an uns auch, was macht denn einen reifen Christ aus? Was ist das Profil? Was hinterlässt mir? Wenn jemand sagt, ich bin schon ziemlich ein reifer Christ, was für einen Ausdruck hat das im Leben von einem Menschen? Und wie bereits erwähnt, ich glaube, das eine ist wirklich da, dass Gaben, Werkzeuge mit Charakter und Reife, dass das zusammenwächst. Und scheinbar, das habe ich mal unter einem Leiterbuch gelesen, passiert das, wenn du gut unterwegs bist, dann sagt man Konvergenz, dass das erst so gegen das Ende von deinem Leben wirklich zusammenfindet. Dass das wirklich Zeit braucht. Außer du bist ein Frühreifli. Oder deinem Alter voraus. Das gibt es absolut auch. Oder? Was für Spuren hinterlässt ein reifer Christ? Was macht ihn aus? Der John Wimmer bringt in seinem Büchlein 10 Sachen und er sagt, hey, das ist einfach eine Auslese, das ist aus meinem Studium, aus meinem Leben heraus, sind das die Sachen, die ich finde, die vor allem anderen am wichtigsten sind. Und ich möchte euch eigentlich für Folgendes einladen. Ihr kennt ja das bei WhatsApp und überall, bei diesen Chats und so. Es gibt doch den Daumen, oder? Schlecht, gut, ganz gut und Zwischending und so. Und ich gehe mit euch durch die Punkte durch, tue sie ein bisschen ergänzen aus dem Büchlein raus. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du dich selber tust bewerten. Deine jetzige, also nicht, wo du in 5 Jahren sein willst, sondern jetzt, oder? Wo willst du dich? Und du kannst innerlich, kannst du einfach so mit dem Daumen, wenn du findest, hey, da bin ich gar nie, da bin ich unterwegs und hey, bei mir könnt ihr etwas abschauen. Das ist gut. Habt ihr innen den Daumen so? Okay, das ist ganz wichtig. Also, er hat gesagt, eine Ausdrucksform davon ist dienen. Ein reifer Christ, das ist jemand, der dient. Und zwar aus reinem Motiv. Gell? Es gibt Leute, die dienen und Motiv stimmen nicht. Es geht einfach um Anerkennung oder so. Also er tut nichts, wenn er dient, geht es ihm nicht darum, dass etwas zurückkommt. Er erwartet kein Lob, er ist frei, er ist gesättigt in Jesus und er braucht das nicht. Er freut sich, wenn es kommt, aber er braucht es nicht. Und er tut es auch nicht einfordern, sondern er ist freigesetzt zum Dienen. Das ist die Voraussetzung. Und er tut nichts für Gott, sondern er tut alles unter Gott. Ein weiteres Merkmal von diesem Profil zeigt, dass so jemand seine Schuld immer wieder von Gott bringt. Der Paulus sagt, hey, ich bemühe mich, jederzeit einfach ein reines Gewissen zu haben. Ich unternehme eine Anstrengung, ich bemühe mich, immer ein reines Gewissen zu haben. Und wenn ich mich verfehlt habe, dann verstehe ich es, mich von Gott zu beugen oder auch von Menschen. Dem sagen wir übrigens Demut. Also, ein reifer Mensch kann zu seinen Sachen stehen. Er versteht es, mit dem zu Gott zu gehen. Ein ehrlicher Mensch ist scheinbar ehrlich und offen in seinem Verhalten gegenüber den Geschwistern. Das heisst, ich habe gelernt, zu meinen Fehlern und zu meinen Schwächen zu stehen. Ohne, dass mir ein Zacken zur Krone ausgeht. Ohne, dass ich Angst habe, das Gesicht zu verlieren. Ich habe das gelernt und ich bin frei. Mein Image geht nicht kaputt, wenn ich dazu stand. Und das ist für uns Christen manchmal gar nicht so einfach. Wenn wir ganz gut gemeint meinen, wir müssen ja sehr gut sein und ohne Fehler und ohne alles. Oder? Scheinbar kann ein reifer Christ auch seine persönlichen Probleme zu Gott bringen. Und unser Leben spült genug Probleme an unseren Strand, das ist gar keine Frage. Ich habe vorhin gesagt, niemand kommt um das herum. Jetzt kann ich einfach den Sand in den Kopf stecken, vor dem Problem zurückweichen oder sie überdünken. Aber ein reifer Christ oder eine reife Christin versteht es, mit dem zu Gott zu gehen. Wirklich mit Jesus über das zu reden. So wie das vorhin von der Lucia gebracht. Ich sage, Jesus, wie geht man das an? Wie kann ich mit dem umgehen? Also ein sauberer Umgang mit Nöten, mit dunklen Wolken oder was. Ein reife Christen sind scheinbar auch grosszügig mit dem, was wir haben. Mit unserer Zeit, mit unseren Fähigkeiten, mit unserem Geld, mit all unseren Ressourcen, die wir haben. Habt ihr den Daumen noch? Oder habt ihr ihn schon vergessen? Tut's? Gut. Also ein ausgereifter Christ, das ist wie im Herbst ein Äpfel, wo wenn ein packst, dann fällt dir gerade in die Hand, oder? Zeigt anderen, wie man gottgefällig leben kann. Wie man ein Leben kann leben kann, wo Gott Freude daran hat. Er hat das selber gelehrt. Und weil er es selber gelehrt hat und angewendet hat, ist er auch in der Lage, das an anderen zu machen. Und für das musst du kein Pfarrer sein und kein Pastor und gar nichts so, sondern ein ganz normaler Nachfolger, eine ganz normale Nachfolgerin. Kommt gut mit seinem Verantwortungsbereich klar. Das heisst, ein reifer Christ, ein ausgereifter Christ oder Christin, die kann der Familie gut vorstehen. Die hat vielleicht eine Stimme in der Firma. Ihr Ja ist ein Nein, ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Und nochmal, er sagt, ein reifer Christ kann wirklich folgen. Und er sagt, das ist jetzt schon lange her, als er das gesagt hat, gell? Heute, wir sind natürlich schon viel weiter, aber er hat gesagt, also er hat den Eindruck, dass das etwas ist, wo Christen nicht gut können, folgen. Also einerseits Gott gegenüber, andererseits aber auch Menschen, wo Gott in Leitungsfunktionen einstellt, also auch Menschen folgen. Aber dass man mal etwas akzeptieren kann, das einem gegen den Strich geht, einfach weil es eine Person in einer Leitungsfunktion, wie auch immer, einfach sagt und sagt, hey, das machen wir nicht so. Und ich will das anders. Da könnte ich euch ein paar Geschichten erzählen aus diesen 23 Jahren. Ich bin nicht einer, der man befiehlt, aber wenn ich mal klar den Tarif angebe, habe ich gemerkt, ups, Menschen lieben das nicht. Kann folgen und hat gute Beziehungen unter seinen Geschwistern. Einfach noch einen Moment, das vorher schon gehabt. Gott braucht Beziehungen, um uns reifen zu lassen. Er schafft ein optimales Umfeld, dass wir einfach schneller oder gut anreifen. Das heisst, so jemand kann einerseits ermutigen, aber auch korrigieren. Aus einem freien Herz heraus. Er ist loyal. Er tut sich gegen jede Verleumdung und gegen jeden Klatsch stellen und hat seine Zungen unter Kontrolle. Und als Letztes, gell, das haben wir immer gerne, 10 Punkte, er hat Disziplin in seinem geistlichen Leben. Und Disziplin, das ist wirklich kein Modewort. Gell. Ich glaube, im Englischen heisst das Jüngerschaft, gell, Disciple, wer kann Englisch? Ja, genau. Und da dazu gehören einfach die Sachen, die ihr bestimmt schon 100'000 Mal gehört habt und vielleicht sogar tatsächlich macht. Sachen, die wir wissen, die hat man uns eingeflüsst, vielleicht schon in der Kinderstunde. Nochmal zurück. Ein Bezug, eine Tiefe zum Wort Gottes. Ein regelmäßiges Gebetleben. Dienen im Reich Gottes. Dort innen Disziplin haben. Disziplin gegen die eigene Unmoral, die vielleicht immer wieder probiert, oben aufschwimmen im Leben. Hey, glaubt mir, ich glaube, es gibt Sachen, wo wir keine besondere Einladung von Gott brauchen. Es gibt Sachen, wo wir kein prophetisches Wort brauchen. Es gibt Sachen, wo wir einfach mal mit dem Finger zum Füllen ausnehmen und einfach anfangen machen. Das stimmt doch. Einfach anfangen machen. Es geht nicht darum, ob ich Lust habe oder keine Lust habe. Sondern dass die Sachen, die das Zeug dazu haben, mich zu einem reifen Christ zu machen, zu einer reifen Christin, dass wir die einfach packen. So, ich möchte nochmal abschließen mit 2 Versen, die so ein das Päckchen zumachen. Einfach nochmal das von Paulus, wo er sagt, hey, ich habe echt Geburtswehe. Ich leide, ich habe Krämpfe. Es tut weh. Mein Bauch spannt sich. Bis endlich Jesus mir Gestalt annimmt in euch. Und der Jakobus noch einmal, wenn er sagt, hey, schau, das ist ein besonderer Grund zur Freude an meine Geschwister, die, wenn ihr Prüfungen in verschiedenster Auswahl habt. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Also, und ihr wisst, wenn euer Glauben erprobt wird und ihr reif werdet und ihr euch bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch diese Standhaftigkeit soll das Gute, das ihr im Leben angefangen habt, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen sein und makellos und es wird euch an nichts mehr fehlen. Also so viel einmal zu dem ganzen Thema Wachstum und reif werden. Ich habe gemerkt, ich habe mich ein bisschen schwer da mit dieser Botschaft, weil da steckt so viel, viel mehr drin. Und im besten Fall könnte das nur ein Appetizer sein, oder? Und das Menü, das müsst ihr irgendwo selber richten. Es gibt sicher zwei Sachen, die euch helfen können. Ich würde euch ermutigen, vielleicht das Büchlein zu lesen oder zu kaufen. Da kostet, glaube ich, 5 Stutz oder so. Wenn es keine mehr hätte, könnte man es sagen. Und der John Wimber hat vor langer Zeit einmal ein Büchlein herausgegeben, Fundamente für geistliches Wachstum. Ich werde das im nächsten Newsletter in einem Monat in Anhang tun. Und vielleicht findest du, hey, ich will das ein bisschen vertiefen. Es hat mich entweder aufgewühlt oder es hat mich begeistert oder es zieht mich und ich möchte mehr von dem wissen, dann sind das zwei Sachen, die ihr selber machen könnt. Gut. Wachsen im Reich Gottes, reife Menschen werden. Und es wäre ja schön, wenn man über euch jemanden würde sagen, hey, das ist recht reif für sein Alter. Oder? Wäre doch schön. Florina, die ist im Fall recht reif für ihr Alter. Mir da auch. Die ist ihren Altersgenossen voraus, oder? Gut, lasst uns einen Moment still werden. Einfach ein kurzes Zwiegespräch mit Jesus. Was von dem, was du gehört hast, über was würdest du gerne mit Jesus reden? Nein, jetzt einfach die paar Minuten und sagen, Herr, was sagst du zu dieser ganzen Sache?